Römer Kapitel 8, Abvers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Nun kommt der Abschnitt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Soweit diese zentnerschweren Sätze aus dem Römerbrief. Wenn du für einige Jahre ins Gefängnis müsstest und man würde dir erlauben, nur ein einziges Blatt der Bibel mitzunehmen, welches wäre dir das teuerste? Vor 4 Wochen, ich habe euch davon erzählt, hatte ich um diese Zeit den Dienst in Hannover, in der Schule dort, und da wurde dieser schwer kranke Mann hineingefahren, liegend auf seinem Liegerollstuhl, der dann auch das Gebet sprach in dieser Versammlung. Und ich las euch neulich aus einem Brief vor, den er geschrieben hat, und ich will noch einmal ein paar Sätze lesen zur Erinnerung, weil es auch nicht alle gehört haben. Dieser Mann, der 40 Jahre lang an ganz extrem starkem Gelenkversteifung leidet und kein Gelenk mehr bewegen kann. Er schreibt: Es ist eine immerwährende schwere Demütigung, zum hilflosen Pflegefall bestimmt zu sein und das lebenslänglich. Aber wäre ich gesund geblieben, hätte ich Christus gewiss nicht gefunden. Und ich könnte heute nicht mit großer Gewissheit bekennen, dass Gott die Liebe ist, denn wir leben von seiner Vaterliebe. Darum bin ich ein glücklicher und zufriedener Mensch. Das ist das Wunder meines Lebens. Verstehe es, wer immer es verstehen kann. Aber vielleicht kannst du verstehen, dass Römer Kapitel 8 mein Lieblingskapitel ist. Mit diesem Kapitel grüße ich dich, deine liebe Frau, eure lieben Kinder und die Gemeinde Mannheim. Er grüßt mit diesem Kapitel aus Römer 8. Er würde dieses Blatt mitnehmen. Das ist ihm das teuerste geworden und ich kann es gut verstehen. Ich kenne einen Bruder, der mir ein großes Vorbild ist in der Verkündigung. Auch er sagte einmal, Römer Kapitel 8 sei das Kapitel, das ihm am meisten gegeben hat und das er einfach am meisten schätzt. Lasst uns noch mal kurz einen Überblick geben über dieses Kapitel. Es beginnt mit der großartigen Aussage: Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Und es endet mit den zwei Versen 38, 39, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es ist, als wollte er in diesem Kapitel alles aufzählen, was Menschen aus der Hand Gottes reißen will, was Menschen wegbringen will von Gott, was wieder die Gläubigen und ihren Weg mit Christus streitet in dieser Welt. Er zählt alles auf, alles, was er nur nennen kann, erwähnt er in diesem Kapitel. Aber er schließt mit diesem Triumph, den auch oft die Märtyrer auf dem Scheiterhaufen inmitten der Flammen ausgerufen haben. Wir wissen, dass uns nichts von der Liebe Gottes in Christus Jesus scheiden kann. In Kapitel 7 hatte Paulus von dem Magnetismus der Sünde gesprochen, von dieser Sogkraft der Hölle, die uns immer nach unten ziehen will. Und hier in Kapitel 8 entfaltet er die Kraft Gottes, den Heiligen Geist, die Kraft Gottes, die uns aus dem Magnetismus der Sünde befreien kann, die uns nach oben zieht, zu Gott hin, zu einem Leben, das ihm gefällt. Der Geist Gottes befreit uns von den Ich-Zielen unseres Lebens hin zu göttlichen Zielen. Der Geist Gottes befreit uns von dem angeborenen Streben nach Geltung, Karriere und Macht und gibt uns neue Lebensziele. Der Heilige Geist ist nicht irgendwie so eine nebulöse Erscheinung, sondern er ist ganz konkret die Kraft zum Gehorsam und zu einem geheiligten Leben. Das ist der Heilige Geist in unserem Leben. Lasst euch nicht irritieren von Leuten, die sagen, da wo 100-mal Halleluja geschrien wird in einer Stunde und irgendwelche emotionalen Ausbrüche laufen, da ist der Heilige Geist und da ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das hat damit unbedingt überhaupt nichts zu tun. Der Heilige Geist ist die Kraft zum Gehorsam und zu einem geheiligten Leben. Und in einer Predigt haben wir gesagt, er befreit uns auch von der Weltlichkeit und führt uns hin in die Gottseligkeit. Soweit zu den Versen 1 bis 11. Im nächsten Abschnitt, Vers 12 bis 17, geht es um die Freude der Gotteskindschaft. Der Heilige Geist ist dem Wesen nach ein Geist der Sohnschaft, in dem wir rufen, aber, lieber Vater, wir sind Kinder Gottes und somit auch rechtmäßige Erben Gottes. Miterben Christi. Wir erben nämlich das ewige Leben. Und nun schlägt Paulus ab Vers 18 ein neues Thema an in Römer 8. Der Christ und das Leiden. Es ist interessant, wenn wir diese Verse lesen, wie wir es eben getan haben, es werden viele Leiden aufgezählt, aber an keiner Stelle wird davon gesprochen, dass wir Leiden wegbeten sollen. Das werden wir nirgendwo lesen im Neuen Testament, dass wir Leiden wegbeten sollen. Das Erste, was wir tun, wenn Leiden in unser Leben kommt, wir wollen es wegbeten, wir wollen es abschütteln. Und das finden wir im Neuen Testament nicht, weil in ertragenem Leiden eine ganz großartige Frucht gewirkt wird. Paulus sagt, dass die ganze Schöpfung leidet und in Wehen liegt. Für manche von uns ist diese Aussage schwer verständlich. Sie haben keinen Bezug zum Leiden der Schöpfung. Andere hingegen haben überhaupt kein Problem mit dieser Aussage. Es gibt Geschwister unter uns, das weiß ich von Gesprächen her, denen es richtig in der Seele wehtut, manchmal bis ins Körperliche wehtut, wenn sie einen durch Umwelteinflüsse erkrankten Baum sehen, mit seinen Geschwüren und Gewächsen, die, wo man sieht, er ist krank. Oder gar ein sterbendes Tier. Das kann Menschen in der Seele und bis ins Körperliche wehtun, die dazu mehr Bezug haben. Aber ganz gleich, wie weit wir mitfühlen können oder nicht, die Schöpfung, in der wir leben, ist gefallen. Als Adam sündigte, hat er die gesamte Kreatur mit in seinen Fall hineingerissen, und zwar die belebte und die unbelebte Schöpfung, belebte und unbelebte Materie, organisch und anorganisch. Die Kreatur ist vergänglich, ist der Vergänglichkeit unterworfen, und sie sehnt sich nach den Idealbedingungen des Paradieses zurück. Wir leben in einer seufzenden, weinenden und leidenden Welt. Jemand sagte, die Musik der Natur ist in Moll geschrieben. In Moll. Da können wir hinschauen, wo wir wollen. Vergänglichkeit. Jetzt kommen wir wieder, die Vorboten des Frühlings zu sehen, die Schneeglöckchen und die ersten Knospen kommen überall. Jetzt erwacht die Natur wieder. Aber wie lange wird es gehen? Und dann stirbt wieder alles ab. Und gerade im Herbst und im Winter sehen wir, wie die Natur der Vergänglichkeit unterworfen ist. Aber auch bis in die Welt der Atome hinein, was ist da für eine Kraft in einem Atom gefangen gehalten? Wenn diese Kraft frei wird, da strebt alles dahin, frei zu werden. Die Natur, die Schöpfung, die Kreatur ist gefallen, der Vergänglichkeit unterworfen. An der Stelle muss ich einmal etwas einfügen, weil ich auch durch manche Gespräche weiß, dass da Christen zunehmend Schwierigkeiten haben, im Verhältnis den Unterschied zu sehen zwischen Menschen und Tieren. Ich habe einmal von Das ist jetzt ein bisschen viel auf der Folie, auf den ersten Blick, aber ihr könnt das auch nachher als ein Blatt bekommen. Ihr braucht das jetzt auf keinen Fall abschreiben oder so. Wir wollen es uns nur einmal anschauen. Die Bibel zeigt uns einen ganz großen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Zum Beispiel schon kreatürlich, schöpfungsmäßig. Gott gab dem Menschen den Geist oder Odem des Lebens. Aber das Tier besitzt keinen Geist. Das Tier ist Seele nach der Bibel. Es hat nicht eine Seele, es ist Seele. So wird es in der Bibel genannt. Aber es besitzt keinen Geist. Keine Dimension nach oben zu Gott hin. Das Tier kann nicht beten, das Tier kann nicht zu Gott Verbindung aufnehmen. Wir sind in unserem Haupt Adam geschaffen. Das Tier ist nach seiner Art geschaffen, sagt die Bibel. Wir sind Gottes Geschlecht, das Tier ist tierischen Geschlechts. Es wird nirgendwo gesagt, dass ein Tier Gottes Geschlechtes ist. Der Mensch ist eine Persönlichkeit und hat ein Ich. Ein Tier kann nicht Ich sagen, ein Tier hat kein Ich-Bewusstsein. Ein Mensch kann Selbsterkenntnis bekommen, ein Tier nicht. Der Mensch hat ein Gewissen von Gott bekommen, ein Tier besitzt nur Instinkte und Triebe. Wenn ein Hund jemand gebissen hat, bekommt er in dem Sinn kein schlechtes Gewissen, es sei denn, er wird geprügelt dann und so weiter, dann denkt er, er hat irgendwas falsch gemacht, aber warum und wieso und alles, das kann er nicht einordnen. Der Mensch hat ein Gewissen, Gott gegenüber, er kann Gebote übertreten. Der Mensch wurde zu einem persönlichen Verhältnis mit Gott erschaffen. Das Tier ist Gott gegenüber nicht verantwortlich. Es wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Es wird nicht einmal im Gericht sich vor Gott verantworten müssen. Und dann aber auch hamatologisch, das ist die Lehre von der Sünde und vom Sündenfall in der Bibel. Der Mensch übertrat Gottes Gebot und fiel in 1. Mose 3. Das Tier leidet unter den Folgen des Sündenfalles, hat aber keine persönliche Schuld. Das ist ein ganz großer Unterschied. Der Mensch ist persönlich schuldig vor Gott und kann ein schlechtes Gewissen haben, das Tier nicht. Der Mensch hat eine gefallene Natur, einen alten Menschen. Jeder von uns hat einen alten Menschen, das Tier nicht. Und dann noch soteriologisch. Das heißt, von der Errettung her gesehen, der Mensch kann wiedergeboren werden und eine neue Natur empfangen, zusätzlich zu seiner alten. Hoffentlich ist das bei jedem von uns passiert. Wiedergeboren durch Gottes Wort und Gottes Geist. Eine neue Natur. Jesus in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ein Tier kann nicht von Gottes Geist bewohnt oder geführt werden. Der Mensch kann ein Kind Gottes werden, das Tier nicht. Es gibt kein Tier Gottes oder so etwas. Und auch eschatologisch, das heißt im Blick auf die zukünftige Existenz, der Mensch wird in seiner Persönlichkeit nie ausgelöscht. Vom Tier wird eine Existenz nach dem Tode in der Bibel nicht erwähnt. Und bitte geht da nicht über die Schrift hinaus, die Bibel lehrt das nicht. Und das müssen wir so akzeptieren. Ein Tier stirbt und es wird nicht gesagt, dass es eine weitere Existenz hat. Und der Leib des Menschen zerfällt, seine Geistseele geht in die Ewigkeit, die Erlösten zu Gott, die Unerlösten fern von Gott, aber der Körper des Tieres zerfällt ebenfalls, nur eine Geistseele besitzt das Tier nicht. Keine Geistseele. Das Tier ist Seele, sagt die Bibel, aber es besitzt keine Geistseele und hat keine ewige Dimension. Es geht in dem Sinn nicht in die Ewigkeit, in den Himmel oder fern von Gott. Lasst uns diese Unterschiede sehen. Wir wollen Tiere lieb haben, wir wollen Tiere natürlich nicht verletzen. Wir lernen gerade mit unseren Kindern den Vers, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seiner Tiere. Aber das Herz des Gottlosen ist grausam, Sprüche 12, Vers 10. Wir wollen unsere Kinder lehren, dass sie Tiere und alle Kreatur achten und ehren als von Gott geschaffen und nicht Tiere quälen oder irgendwelche unnützen Dinge tun mit der Schöpfung. Das wollen wir ihnen lehren. Aber darüber hinaus, wie wir es hier gesehen haben in dieser Aufzählung, lehrt die Bibel nicht. Das durfte ich hier mal gerade einschieben, wenn wir von der Schöpfung sprechen und von dem Leiden der gefallenen Schöpfung und Tieren und Pflanzen, dass wir dadurch auch vielleicht von der Schrift her argumentieren können, wenn wir damit konfrontiert sind. In den Versen 23 bis 27 kommt der Apostel nun auf die Gläubigen zu sprechen. Die Christen leiden mit. Sie sind ein Teil dieser sichtbaren, vergänglichen Welt und sie leiden mit. Das Leiden kann sogar so stark werden, dass man nicht mehr beten kann. Aber der Geist, der Heilige Geist, vertritt uns in einer solchen Situation beim Vater. Hier ist nicht gemeint, dass wir in jedem Gebet, wenn wir vielleicht zu faul sind zum Beten, dass dann der Heilige Geist für uns betet. Das ist hier nicht gemeint, sondern es ist gemeint, dass wenn wir in Situationen kommen, wo wir wirklich nicht mehr beten können, vielleicht im Krankenhaus nach einer Operation, wo wir so schwach sind, der Geist kann so schwach werden, dass man nicht mehr beten kann. Ich habe es so persönlich noch nicht erlebt, aber ich weiß es von vielen, die es mir so erzählt haben. Oder in einer schweren Anfechtungszeit, wo einem geistlich die Kehle abgeschnürt zu sein scheint, dass man nicht mehr beten kann. Oder gar auf dem Sterbebett, wenn Christen heimgehen und in großer Leibesschwäche daliegen. Da vertritt der Geist mit unaussprechlichem Seufzen. Oder gar in Verfolgung. Ich muss das hier sagen, wenn die Bibel von Leiden spricht, hier in Römer Kapitel 8, da ist zu 99,9% das Leiden um Jesu willen gemeint. Wirkliche Verfolgung, das sehen wir auch dann an der Aufzählung, die in dem nächsten Abschnitt noch kommt, den wir beim nächsten Mal betrachten wollen, wenn der Herr dazu Gelegenheit gibt. Auch wenn Christen ins Gefängnis kommen und in Verfolgung um Jesu willen, wie unsere Geschwister in Sibirien, in China, in anderen Ländern des Islam, dann kann das immer wieder Wirklichkeit sein, dass der Geist mit unaussprechlichem Seufzern die Gläubigen vertritt vor Gott. Und dann steht da ein Satz, der vielen von uns unendlich teuer ist, anderen aber Kopfzerbrechen bereitet. Hier heißt es, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Luther hat es noch etwas weiter gefasst. Er übersetzt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Und so ist das auch gemeint, zum Guten mitwirken, nämlich zu dem Besten, was es überhaupt gibt, was mit uns geschehen kann. Was heißt das? Dass alle Dinge uns zum Guten mitwirken. Heißt das, Enttäuschungen meines Lebens sollen mir zum Besten dienen? Misserfolge und Nöte sollen mir zum Besten dienen? Krankheit und Schmerzen sollen mir zum Besten dienen? Ehe- und Familiennöte sollen mir zum Besten dienen? Das Aufgeben eigener Wünsche und Lebensvorstellungen soll mir zum Besten dienen? Ja, sogar Verfolgung und Unrecht soll mir zum Besten dienen? Alle Dinge, wirklich alle Dinge meines Lebens, alle Umstände sollen mir zum Besten dienen? Übertreibt Paulus hier nicht ein wenig? Sind es nicht oft solche Dinge, durch die Menschen von Gott eher weggetrieben werden? Und hier steht, das soll uns zum Guten mitwirken, zum Besten dienen. Ja, Christen dürfen wissen, dass ihnen alle Dinge und Umstände ihres Lebens zum Guten mitwirken sollen. Alle Dinge, denen Gott erlaubt, in unser Leben zu kommen, sind nämlich dazu da, uns in das Bild seines Sohnes umzugestalten. Hier heißt es, denn die er zuvor erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist das Gute, das ist das Beste, was mit uns geschehen kann, dass wir verwandelt werden, umgestaltet werden in das Bild Jesu Christi. Diese Aussage kommt im Korintherbrief noch einmal vor und da steht ein Wort, dieses Umgestalten, ein Wort, das wir kennen, Metamorphose, ein Begriff aus der Biologie, den wir vom Schmetterling her kennen. Wenn der Schmetterling aus einer Raupe, einer hässlichen Raupe, in diesen herrlichen, farbenfrohen, großartigen Schmetterling umgewandelt wird. Und Metamorphose ist nie die Sache eines Augenblicks, sondern ein Prozess. Wir sollen in einem Prozess umgestaltet werden, in einen herrlichen, schönen, reifen Christen. Und wie vollzieht sich dieser Umgestaltungsprozess? Nach meiner Erkenntnis geht es nicht automatisch. In geistlichen Dingen gibt es überhaupt keinen Automatismus. Es gehört Glaube dazu, Vertrauen, ein bewusstes Leben mit dem Herrn, in Vertrautheit mit ihm und ein bewusstes Annehmen aller Lebensumstände als von Gott kommend. Wenn ich als Christ benachteiligt werde am Arbeitsplatz oder eine bestimmte Diagnose vom Arzt bekomme, die mir gar nicht gefällt, oder in meiner Familie schwere Dinge geschehen, dann kommt alles darauf an, dass ich den großen und souveränen Gott hinter allem sehe, der alles in seiner Hand hält, der alles umfasst und alles umschließt. Er ist der Allmächtige. Ihm entgleitet nichts. Jemand sagte mal, der Feind ist eine Großmacht, aber Gott ist die Allmacht und wir sind die Ohnmacht. So verhält sich das. Gott ist die Allmacht, er ist der allmächtige Gott, er ist der Herr dieses Universums. Und wenn sich nun mein Glaube an die Größe und Macht Gottes auch mit dem Glauben an seine Liebe zu mir verbindet, dann kann ich das Schwere meines Lebens annehmen. Dann kann ich annehmen, dass es mir zum Guten mitwirken soll, nämlich mich in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Wenn wir das erkennen, ganz konkret, bei den ungelösten Lebensführungen, die wir haben, bei den Fragezeichen, die sich in unseren Gebeten manchmal befinden, wenn wir das ganz konkret erkennen, dass Gott etwas Gutes erreichen will damit, dass es nicht Strafe ist und nicht Zufall, nicht irgendeine Macht, eine undefinierte, die da jetzt zugeschlagen hat, sondern der lebendige Gott, der mich liebt, er will etwas erreichen in meinem Leben, auch durch dieses Leiden, dass da ein wunderbarer Herr dahinter steht, der großartige Ziele hat mit mir, der mich persönlich liebt. Darf ich an der Stelle mal ganz persönlich fragen, gibt es in deinem Leben ein solches Fragezeichen in deinen Gebeten? Gibt es Fragezeichen in deiner Lebensführung, auf die du im Augenblick keine Antwort hast? Dann gibt es nur diesen einen Weg, den der Apostel Paulus in 2. Korinther 12 beschreibt, als er selbst dreimal zum Herrn gefleht hat, dass ihm der Pfahl weggenommen wird aus dem Fleisch. Und dann bekam er die Antwort: Meine Gnade reicht aus für dich. Lass dir meiner Gnade genügen, sagt Luther. Meine Gnade reicht aus für dich. Und das hat ihm der Herr persönlich gesagt. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, als dass wir von unserem geliebten Herrn die persönliche Antwort bekommen, durch sein Wort. Er hat zu mir gesagt, meine Gnade reicht aus für dich. Und dann konnte Paulus das annehmen. Dann konnte er sich sogar rühmen dieses Pfahles, der ihm sicherlich große Probleme bereitet hat. Er konnte sich rühmen. Er wusste, es darf ihm zum Besten dienen. Wisst ihr, liebe Geschwister, diese zentnerschweren Sätze hier, die stehen nicht zufällig mitten in Römer Kapitel 8. In einem Christenleben gibt es Leiden. Gott hat uns nirgendwo den Rosengarten versprochen. Ich meine nicht den da in, ihr wisst schon, da in Mannheim, sondern ein blumenreiches Leben auf immer grünen Auen, ohne Probleme. Ich glaube, manche von uns haben da immer noch zu idealistische und unrealistische Vorstellungen von einem Christenleben. Und ich bitte euch an der Stelle, macht die Liebe Gottes zu euch niemals abhängig von eurem persönlichen Wohlergehen. Das wäre ein völlig falscher Schluss. Dann leben wir noch viel zu sehr im Gefühl, dann leben wir noch zu sehr in subjektiven Empfindungen. Wenn es mir gut geht, jawohl, Halleluja, Gott hat mich lieb. Und wenn ich Probleme habe in meinem Leben, dann kommt alles ins Wanken. Und dann weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Das zeigt nur, dass mein Glaube noch nicht in diesen großartigen Wahrheiten des Wortes Gottes verwurzelt ist, dass ich noch zu sehr in subjektiven Gefühlen und Empfindungen lebe. Und ich bitte euch, lasst uns alle zusammen ringen, dass unser Glaube tiefer verwurzelt wird in diesen objektiven Wahrheiten des Wortes. Christliche Existenz und Leiden sind untrennbar miteinander verknüpft, wie siamesische Zwillinge. Paulus schreibt an anderer Stelle, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Uns wird nicht gleich der Kopf abgeschlagen, wir werden nicht in Gefängnisse geworfen in unserem Land, in dem wir leben, aber eine gewisse Art von Benachteiligung und Bespöttelung und Belächelung müssen wir ertragen. Ich möchte sagen, Verfolgung in homöopathischer Dosis haben wir alle, ja. Hier auch in unserem freien Westen, aber mehr ist es nicht, so D6 oder D8 in der Form vielleicht. Nur, wenn die Bibel von Leiden spricht, dann ist das kein Leiden im buddhistischen Sinn. Alles Leben ist Leiden, kann man nichts machen. Auch nicht im islamischen Sinn, ist halt Kismet, kann man nichts machen, ja, hat das Schicksal zugeschlagen. Oder in einem völlig passiv-resignativen Sinn. Das christliche Leiden hat einen ganz anderen Charakter. Wenn ich leide, darf ich wissen, mein Herr Jesus Christus hat schon vor mir gelitten. Und wenn ich jetzt leide, dann folge ich seinen Fußstapfen. Und wenn Gott Leiden in mein Leben verordnet hat, dann hat er ein Ziel damit. Er will mich umgestalten in das Bild Jesu Christi. Er will mich charakterlich so schön und rein machen, wie es sein Sohn war. Es wird immer einen Unterschied geben zwischen Christus und uns, denn er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern, auch in der Ewigkeit. Aber in einem werden wir ihm gleich sein. Wir werden genauso rein und schön und vollkommen vor dem Vater stehen, ohne Flecken und Runzel, wie es der Sohn ist. Da werden wir ihm gleich sein. Es gibt ganz verschiedene Arten von Leiden in der Bibel. Im Paradies gab es einmal kein Leiden, aber seit 1. Mose 3 ist die Schöpfung unterworfen unter das Leiden. Die Bibel nennt ganz verschiedene Arten, das sind noch nicht mal alle, das soll nicht vollständig sein. Zum Beispiel Leiden als Strafe für den Ungehorsam schon in diesem Leben. Aber wir als Gläubigen, wir haben es vor allen Dingen mit dem zweiten Punkt hier zu tun, Leiden als Erziehung. Im Hebräerbrief Kapitel 12 gibt es da ein Kapitel, das uns dieses Erziehungsleiden Gottes ganz besonders erklärt und entfaltet. Leiden als Stufe für neue Gotteserkenntnis, das sehen wir im Buch Hiob. Hiob kannte Gott, er glaubte an Gott, der war sogar untadelig vor Gott, aber als er durch Leiden hindurchgeführt wurde, da kam er zu einer ganz anderen Stufe der Gotteserkenntnis, so dass er am Ende ausrufen konnte, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Leiden als Stufe für höhere Gotteserkenntnis, als Weg dorthin. Und dann sagt uns die Bibel von einem Leiden, das für uns geschehen ist, Leiden als Stellvertretung. Christus litt stellvertretend am Kreuz für uns. Und auch manchmal kann es in unserem Leben sein, dass wir stellvertretend für andere leiden. Nicht damit die erlöst werden, das können wir nicht. Aber manchmal fügt es Gott so, dass wir auch als Christen ein Stück Leiden tragen für andere Menschen. Wir sagten vorhin, in einem jeden Christenleben gibt es Leiden. Aber es kommt darauf an, wie wir damit umgehen und was wir Gott daraus machen lassen. Zum Schluss wollen wir noch einmal einen Blick auf die Verse 28 bis 30 werfen. Paulus beschreibt hier eine starke Kette von der Erwählung bis zur Vollendung. Ich muss euch ehrlich sagen, als ich junger Christ war und den Römerbrief studierte, da sprach mich Vers 28 immer besonders an, das ist kein Problem. Aber mit Vers 29 bis 30, da kam ich nicht zurecht als junger Christ. Die habe ich oft übersprungen, die waren mir auch gar nicht so wichtig, ich habe sie einfach so stehen lassen. Aber heute, 15 Jahre später, ist mir das wirklich unendlich teuer, was hier steht. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen und so weiter. Lasst uns ganz kurz da noch einen Blick drauf werfen. Diese Stelle ist eine der wichtigsten Stellen in der Bibel für die Gewissheit und Sicherheit unseres Heiles. Das hat ungezählte Christen getröstet, was Paulus hier schreibt. Gott hat uns bereits in der Ewigkeit vorher erkannt. Schon in der Ewigkeit vorher erkannt. Uns, die er dann vorher bestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das heißt nicht, dass Gott andere Menschen vorher bestimmt hat, dass sie einmal in der Hölle sein werden. Gott hat nicht von vornherein über jeden Menschen ein Urteil gesprochen. Das ist eine falsche Sicht von der Erwählung Gottes. Nein, aber hier steht, dass Gott uns, die er zuvor erkannt hat, liebend erkannt hat, auch vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das heißt, Gottes Ziel war es, dass wir einmal die Ewigkeit bei ihm verbringen werden, gewaschen von jeder Sünde, moralisch rein wie sein Sohn, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und die Gott in Ewigkeit vorherbestimmt hat, die hat er auch jetzt hier in dieser Zeit berufen. Wir durften den heiligen Ruf in die Nachfolge Jesu hören. Als wir die Bibel gelesen haben, als wir unter der Verkündigung des Wortes Gottes haben, auf welche Weise uns auch immer dieser heilige Ruf erreicht hat. Wir haben ihn gehört und wir durften diesen Ruf im Gehorsam beantworten. Wir sind diesem Ruf gefolgt. Hinein in die Gemeinde Christi, hinein in ein Leben mit dem Herrn. Und darum, weil wir diesen Ruf beantwortet haben, hat uns Gott gerechtfertigt. Das heißt, er hat uns gerecht gemacht. Wie hat er das gemacht? Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, 21. Besser kann man es nicht ausdrücken. Niemals. 1000 Bücher könnten es nicht so beschreiben wie der eine Vers. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm, in Christus, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und jetzt kommt noch etwas ganz Wichtiges zum Schluss. Wenn ihr noch eine Minute lang aufpassen könnt, etwas ganz Wichtiges hier zum Schluss. Was müsste man jetzt erwarten im Blick auf das fünfte Glied in dieser Kette? Die er aber gerechtfertigt hat, diese wird er auch einmal verherrlichen im Himmel. Diese wird er auch mal später verherrlichen. Und was steht hier? Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Unsere Verherrlichung ist so sicher, dass Gott hier die Vergangenheitsform wählen kann, um diese Tatsache zu beschreiben. Ist das nicht fantastisch? Er hat uns von Ewigkeit her erwählt und vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Er hat uns hier in dieser Zeit gerufen und gerechtfertigt, indem er uns Jesu Gerechtigkeit geschenkt hat und sie uns wirklich zugerechnet hat. Und darum kann Gott sagen, aus seinem Blickwinkel der Ewigkeit her gesehen, er hat uns bereits verherrlicht. Genauso wie Christus im Schatten des Kreuzes beten konnte, Vater, ich habe dich verherrlicht und Vater, du hast mich verherrlicht. So können auch wir jetzt schon wissen, wir sind schon verherrlicht in dem vollkommenen Erlösungswerk Jesu Christi. Es geht so weit bis in die Ewigkeit hinein, dass Gott hier in der Vergangenheitsform sprechen kann. Diese hat er auch verherrlicht. Ach, was gäbe ich drum, wenn der Geist Gottes uns diese Wahrheit in die Herzen senken könnte heute Morgen, wenn wir sie wirklich verstehen mit unserem Verstand, aber auch mit unserem Herzen, was hier steht, was das bedeutet, mitten in einem Abschnitt über die Leiden, die uns in dieser Welt umgeben, die vielleicht noch in unser Leben kommen werden, mitten darin steht, wir sind schon zum Ziel gebracht durch das vollkommen vollbrachte Erlösungswerk Jesu Christi. Er ist treu, er wird uns bis zum Ziel bringen. Ganz gewiss, die, die wahrlich ihm gehören, wiedergeboren durch Gottes Wort und Gottes Geist. Und der Herr Jesus sagt, damit schließe ich in Kapitel 10 des Johannesevangeliums, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen wird. Und manche denken, ja, von außen nicht, aber wir selbst, unser Wille, der kann uns doch wieder rausreißen. Aber da steht, mein Vater ist größer als alles. Und nichts wird uns aus seiner Hand reißen. Der Vater ist auch größer als unser Wille, verlasst euch drauf. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen, wenn wir ihm wirklich gehören. Und Jesus hat versprochen, dass die, die sich ihm so anvertraut haben, in der Ewigkeit bei ihm sein werden. Keines seiner wahren Schafe wird die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Das sollten wir uns einfach ganz, ganz tief in unser Herz hinein senken lassen. Wir, die wir ihm gehören, die wir den Geist Gottes empfangen haben und auch dieses Zeugnis in uns haben. Lasst uns über dem, was wir miteinander bedacht haben, aufstehen und zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses gewaltige Kapitel des Römerbriefs. Herr, unsere Herzen sind zu klein, um diese Wahrheiten voll fassen zu können, sicherlich auch nicht durch eine Predigt. Herr, aber du wirst es durch deine Führung in unserem Leben vertiefen, was hier steht. Du wirst es uns dann, wenn wir in Leiden stehen, wirklich aufschließen, das Geheimnis dieser Aussagen. Danke für das, was wir schon fassen konnten. Und wir bitten dich, lass es uns noch tiefer verstehen. Lass uns vor allen Dingen deine großartige Macht sehen, die hinter allem steht, dass du der lebendige Gott bist, der alles in unser Leben verordnet, dass es keinen Zufall und kein Schicksal gibt. Lass uns aber auch deine Liebe sehen, die hinter allem steht, die ein Ziel hat mit uns. Lass uns diese beiden Dinge wirklich sehen, auch hinter dem Leiden, in dem wir vielleicht augenblicklich stecken, was uns jetzt beschwert, was uns jetzt zu schaffen macht. Du weißt es, Herr, was es bei uns ist, auch bei meinen Geschwistern. Wir danken dir, dass gerade mitten in diesem Leidenskapitel eine solche Gewissheit und Sicherheit zum Ausdruck gebracht wird, die nicht auf menschlichen Leistungen beruht, sondern ganz allein auf deiner souveränen Tat auf Golgatha und allem, was voranging und was da folgt. Vater, wir preisen dich, dass alle Dinge, die uns begegnen, uns, die wir dich lieben, zum Guten mitwirken. Das wollen wir heute ganz fest in unsere Herzen nehmen. Amen.